Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Unser Thema Ethik im Krankenhaus, das ist kein abstraktes Gedankenmodell. Ethik findet in ganz konkreten Situationen statt, oft an den Grenzen des menschlich Möglichen, des Erträglichen und vor allem des moralisch Zulässigen. Heute mit den modernen invasiven Möglichkeiten der Medizin gilt das umso mehr. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was Ethikarbeit im Spital genau ist, was sie leistet und woran sie erkennbar ist für Außenstehende. Dazu begrüße ich Frau Dr. Eva Schaden, Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin an der MedUni Wien. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Und Frau Professor Dr. Dr. Eva Katharina Masel, stellvertretende ärztliche Direktorin am AKH Wien, MedUni Wien.
Guten Morgen.
Was bedeutet Ethik im Krankenhaus für Sie persönlich, Frau Dr. Masel?
Also Ethik geht uns alle an, damit würde ich beginnen. Und Ethik beginnt nicht erst dann, wenn ein Dilemma auftritt, sondern Ethik ist eigentlich jeden Tag relevant in einem Medizinbetrieb, wo viele unterschiedliche Player zusammenarbeiten.
Frau Dr. Schaden?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Ethik aus der Theorie in die Praxis holen und in, wie du sagst, Eva, in jeder Handlung jeden Tag auch sichtbar machen.
Für jemanden, der sich jetzt nicht täglich damit beschäftigt, inwiefern unterscheidet sich das Reflektieren über ethisches Handeln in einem Spital von Ethik in einem anderen Gesellschaftsbereich?
Also ich denke, was in einem Spital natürlich vordergründig ist, ist die Unmittelbarkeit von Leben und Tod und dass viele Entscheidungen teilweise sehr schnell getroffen werden müssen und teilweise auch getroffen werden müssen, ohne dass man den Willen der Patientinnen und Patienten kennt. Und Ethik bedeutet letztlich, dass wir immer wieder darüber nachdenken, was ist medizinisch möglich. Nicht alles, was wir tun können, müssen wir auch tun. Und andererseits bedeutet es, dass wir natürlich herausfinden müssen, was die Menschen wirklich bewegt und was sie für Wünsche, Werte und Ziele haben.
Ich glaube, in Wirklichkeit funktioniert die Reflexion auch im Spital genauso wie außerhalb des Spitals. Der große Unterschied, wie von dir auch angesprochen, Eva, ist, dass wir es oft in großem Zeitdruck machen müssen. Aber die Überlegungen, die man anstellt, sind da und dort die gleichen.
Die moderne Medizin hat, wie schon einleitend gesagt, unsere Handlungsspielräume enorm erweitert. Ich brauche es jetzt gar nicht aufzählen, Reproduktionsmedizin, Intensivmedizin, genetische Diagnostik und so weiter. Gleichzeitig wirft das natürlich neue moralische Dilemmata auf. Welche ethischen Konflikte, Frau Dr. Schaden, erleben Sie in der Praxis besonders häufig? Und was macht diese Konflikte so kompliziert?
Also Intensivmedizin ist ja die Medizin, die die Lebensgrenzen verschoben hat. Und heute ist vieles möglich, worüber wir früher noch gar nicht nachgedacht haben. Intensivmedizin ist auch ein Bereich, wo sehr viele Fachdisziplinen zusammenkommen. Oft kommen Patientinnen, die primär in einem anderen Bereich der Medizin behandelt werden, chirurgisch, internistisch und dann eben schwerer erkranken über den Verlauf und zur Intensivmedizin dazukommen. So treffen dann verschiedene Fachdisziplinen aufeinander und natürlich kommen dann auch andere Berufsgruppen noch dazu. Pflege spielt eine wesentliche Rolle in diesem Kontext auch. Und letztendlich ist, glaube ich, die große Herausforderung, sehr viele verschiedene Sichtweisen, die dazu zusammenkommen, und zwar sowohl fachlich, aber vor allem auch ethisch, dann so zu verbinden, dass eine gemeinsame Entscheidung möglich wird.
Als Intensivmedizinerin sind Sie, glaube ich, auch die richtige Adressatin für die nächste Frage. Würden Sie sagen, dass der technische Fortschritt die ethischen Herausforderungen eher verschärft oder hat?
Ja, so wie angesprochen. Also es sind Dinge möglich, über die wir früher nicht nachgedacht haben, aber ich glaube, wir müssen auch darüber überlegen, was der technische Fortschritt in unseren Alltag gebracht hat und welche Selbstbezugsrahmen die Menschen jetzt haben, die mit denen wir zu tun haben, dann als Patientinnen oder als An- und Zugehörige, weil Ethik hat auch viel damit zu tun, dass man ein bisschen in sich selber hineinhört und nach dem viel zitierten Bauchgefühl entscheidet. Und ich kenne inzwischen viele Menschen, die diesen Bezug nicht mehr haben, sondern lieber ihre Smartwatch fragen, wie es ihnen heute geht oder wie sie geschlafen haben. Und hier muss man dann auch ein verbindendes Gespräch letztendlich erreichen.
Diese Entwicklung ist ja quasi im Laufen. Ich kenne sie kaum einen Menschen jungen Menschen, der ohne Smartwatch sozusagen sich durch den Raum bewegt.
Sicher eine Herausforderung für die Zukunft, speziell auch was die Ausbildung und die Weiterbildung betrifft.
Frau Dr. Masel, der Theologe Ulrich Körtner beschreibt den Wandel von einer Prinzipienethik hin zu einer Verfahrensethik. Puh, schwerer Satz, man kann darüber lange nachdenken. Im Prinzip bedeutet es, die Ethik soll heute nicht mehr vorschreiben, sondern Entscheidungshilfen geben. Wie ist das zu verstehen? Wie würden Sie es verstehen?
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ethik ist keine Intervention von außen, sondern bietet den Reflexionsraum für unterschiedliche Berufsgruppen, eine Sache, eine Situation zu reflektieren, zu analysieren, sozusagen laut zu denken. Und von vielen wird es immer noch so wahrgenommen, da kommt von außen ein Ethikboard, das uns vorschreibt, was wir zu tun haben, und das brauchen wir nicht, weil wir entscheiden selbst, was wir tun. Und das ist uns immer ganz wichtig zu betonen, dass die Primärentscheidungen bei den behandelnden Teams bleiben und dass eine Ethikberatung, eine klinische Ethikberatung einfach den Raum bietet, ein Dilemma überhaupt zu erkennen. Weil das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt, dass oft gespürt wird in der Medizin, da ist Stillstand, da geht nichts weiter in dieser Situation, da ist teilweise Angst da vor juristischen Konsequenzen, große Angst, Sterben zuzulassen. Und solange, bis mal etwas gemacht wird, was einen nächsten Schritt ermöglicht, wird gewartet und ist das Ganze oft auf Autopilot. Und da möchten wir dazu beitragen, dass Menschen einen Raum haben, darüber zu reflektieren.
Und wie funktioniert das, dieser Raum? Was läuft da ab, dieser diskursive Prozess sozusagen?
Also prinzipiell ist es mittlerweile so am Allgemeinen Krankenhaus Wien, an der MedUni Wien, dass man über das elektronische System eine klinische Ethikberatung anfordern kann. Dabei ist uns ganz wichtig, dass auch eine Geschichte erzählt wird, also dass dargelegt wird, worum es sich handelt, dass auch dargelegt wird, was sozusagen der ethische Konflikt ist. Und dann trifft man sich miteinander, das medizinische Team, das die Anfrage gestellt hat, gemeinsam mit dem Team der klinischen Ethikberatung. Da ist ein Medizinethiker dabei, da ist manchmal auch eine juristische Person dabei und da ist jemand aus dem klinischen Ethikberatungsteam dabei. Also meistens sind es so zwei bis drei Personen, die dann gemeinsam mit dem medizinischen Team ganz genau analysieren, was die Situation ist, wo das Dilemma liegt und auch Empfehlungen gibt für nächste Schritte.
Ich möchte da vielleicht noch ergänzen, diese Empfehlung, wir arbeiten auch ein Protokoll aus, wo wir diese Dinge sehr genau nachvollziehbar machen. Ich glaube, das ist extrem wichtig auch, dass man sieht hier diesen Prozess, der solchen oft sogenannten schwierigen Entscheidungen vorausgeht. Und das stützt dann auch das Team vor Ort bei der letztendlichen Umsetzung, weil das macht nicht die klinische Ethikberatung. Es geht darum, diesen Reflexionsraum zu bieten, zu einer Entscheidung zu kommen, aber die Umsetzung bleibt immer bei den primär verantwortlichen Teams ganz ein wichtiger Punkt. Wir wollen das nicht herausnehmen. Es soll nicht der oder die Ethikerin kommen und sagen, das entscheide ich dann schon als Spezialistin, sondern die Expertise soll bei den Teams bleiben.
Ein Punkt, den Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, Sie sind keine sozusagen studierten Medizinethiker. Sie haben sich in diesem Bereich fortgebildet, Intensivmedizin, Palliativmedizin. Wie hat sich das entwickelt bei Ihnen und wie hoch ist sozusagen, Bedarf klingt irgendwie komisch, es klingt nach Marktwirtschaft, aber wie viele Anfragen gibt es da, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Also es nimmt jedenfalls mehr Zeit in Anspruch, als wir eigentlich haben. Und nicht zuletzt schafft hier das Angebot auch die Nachfrage, weil die Dilemmata sind da, das wissen wir schon lang, dass diese Herausforderungen, die moderne Medizin hier gebracht hat, auch Menschen in Dilemmata bringt und die einer Lösung bedürfen. Und jetzt, wo diese klinische Ethikberatung auch angeboten wird, kommen diese Anfragen dann auch. Und noch zum jetzigen Zeitpunkt machen wir das alles noch pro bono quasi in unserer Normalarbeitszeit. Zeit und ehrlicherweise auch oft in unserer Freizeit. Aber also Bedarf gibt es mehr, als zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist.
Können Sie mir eine typische Frage, man kann natürlich keinen konkreten Fall besprechen, aber können Sie mir eine typische Frage darlegen?
Sehr häufig geht es um Therapiezieländerungen bei Menschen, die schon sehr lange im Krankenhaus liegen und wo jetzt auch die Frage ist, wie kann es weitergehen? Da versuchen wir dann zu denken in Best-Case- und Worst-Case-Szenarien sozusagen. Bestenfalls ist eine Entlassung in eine andere Einrichtung bei schwerkranken Menschen, in eine Langzeitpflege zum Beispiel, möglich. Worst Case, der Mensch verstirbt sozusagen auf der Station, wobei der Worst Case nicht immer bedeuten muss, dass das jetzt schlecht ist, sondern auch realistisch sein kann. Aber wir versuchen dann auch, den Willen dieses Menschen mit einzubeziehen und zu erheben. Oft sind das ja Personen, mit denen man auch nicht mehr kommunizieren kann. Da geht es dann darum, das Umfeld der Menschen mit einzubinden. Da geht es darum zu schauen, ob es Vorsorgedokumente gibt. Aber sehr, sehr häufig werden wir dann angefragt, wenn Menschen sehr lange auf einer Station, manchmal auf einer Intensivstation, manchmal auf einer Normalstation liegen. Und was ich noch betonen möchte, ist, dass man früher ja oft gesagt hat, das ist alles schicksalshaft. Und mittlerweile haben wir in der Medizin aber zusehends die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen als Betroffene, Vorsorge zu treffen. Nur tun das die wenigsten. Und das ist auch etwas, das wir als unsere Aufgabe sehen, wie du richtig sagst. Da fließt sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut hinein, die sogenannte Therapiezielplanung. Dass man sich wirklich überlegt, was ist eigentlich das Therapieziel und ist dieses Therapieziel realistisch zu erreichen?
Ich möchte hier unbedingt noch etwas ergänzen. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, wir haben auch die Verpflichtung, weil wir haben ja mit dem § 49a vom Ärztegesetz auch den Auftrag bekommen, Sterbenden unter Erhaltung ihrer Würde beizustehen. Und das ist nicht nur ein Recht, das ist auch eine Pflicht. Und die wollen wir auch gerne mit Leben füllen und den Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht noch nicht so routinemäßig machen können, weil letztendlich ist auch das eine Entscheidung, wie eine Entscheidung zu einer Operation, den Kolleginnen eben entsprechend zur Seite zu stehen und auch die Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen es für sie leichter wird, diese Entscheidungen zu treffen.
Es ist natürlich jeder Arzt anders von der Persönlichkeitskonstellation her, hält mehr aus, hält weniger aus. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie manchen wirklich eine Last von der Schulter schon genommen haben, manchen Kollegen?
Also ich schon. Und du?
Ich empfinde es auch so. Also ich empfinde es so, dass am Anfang manchmal so eine gewisse Skepsis herrscht, weil man noch nicht so vertraut ist mit dieser klinischen Ethikberatung und dann so ein wenig, man sitzt im Kreis und jeder stellt sich vor und jeder sagt, aus welcher Profession er kommt. Und dann im Verlauf dieser Beratungen, das finde ich so faszinierend, wird uns allen bewusst, wie viel wir eigentlich doch über diesen Menschen wissen, was die unterschiedlichen Perspektiven bedeuten und dass doch jeder Mensch in einem Medizinsystem, das teilweise sehr grob wirkt und sehr technokratisch, eine unglaublich große Bedeutung hat. Und das empfinde ich nicht nur als eine Bereicherung für mich selber, sondern auch als eine absolute Notwendigkeit in der Medizin, dass man eben in den Dialog geht und nicht immer diesen inneren Monolog hat, weil man fühlt sich manchmal wahnsinnig einsam, auch in einem Krankenhaus mit 1700 Betten.
Ich kann mich noch erinnern an einen Kollegen, der uns initial, wie wir gekommen sind zur Beratung, hat er initial gesagt, er hat also maximal 10 Minuten jetzt Zeit dafür, weil mehr geht sich für ihn einfach nicht aus. Und nach einer Stunde sind wir dann auseinandergegangen, nach einem sehr guten Gespräch miteinander, auch mit einem, glaube ich, sehr entlastenden Plan.
Die Tatsache, dass es Ethikkommissionen gibt, ist auch beim Bund eine übergeordnete angesiedelt und eben auch in einzelnen Häusern, die schürt natürlich auch gewisse Erwartungen. Welche Rolle spielen, nochmal auf die Praxis rekurrierend, die klinischen Ethikkommissionen heute wirklich? Sind sie eher beratend? Würden Sie sagen, sie sind eine moralische Instanz? Das wird man natürlich erst im Laufe der Zeit, das ist nichts, was man sozusagen qua Institution sich umhängen kann. Oder sind sie eben schlicht einfach, ja, Gesprächskreise?
Ich glaube, es gibt ja Ethikarbeit in sehr vielen verschiedenen Ausformungen, oder? Sie haben jetzt das Wort Ethikkommission verwendet, dann gibt es auch Ethikkomitees, dann gibt es klinische Ethikberatung, dann gibt es Ethikcafés. Ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, welche Institution jetzt genau gemeint ist. Es gibt diese Ethikkommission, wie die Bioethikkommission, die tatsächlich die Aufgabe hat, hier auch für Österreich gewisse Richtlinien oder Empfehlungen auszusprechen. Wir im AKH an der MedUni machen die klinische Ethikberatung, wo es wirklich darum geht, Fallberatungen zu machen, ganz down to earth. Du hast einmal vorgeschlagen, wir sollen auch Ethikcafés anfangen bei uns. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, Eva?
Ja, es ist immer ganz gut, in einem gemütlichen Rahmen auch den Heavy Stuff anzugehen. Also es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn Leute Kaffee trinken und es gibt auch noch irgendwas zu essen, bestenfalls, dann entspannt man sich innerlich auf eine andere Art und Weise und kann dann doch auch in einem gelösteren Rahmen die wirklich herausfordernden Dinge angehen. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal in der Medizin, die Zeit, laut nachzudenken und auch miteinander nachzudenken, weil wir eben getrieben sind von einem sehr herausfordernden Alltag, wo eine Aufgabe die nächste jagt. Und im Ethikcafé können dann Situationen aus der klinischen Praxis, ich sage bewusst Patientenbeispiele und nicht Fallbeispiele, weil wir immer sagen, wir sprechen nicht von Fällen, sondern wir sprechen über Menschen, können dann gebracht werden und können dann im Rahmen von Kaffee und Kuchen oder was auch immer reflektiert werden.
Was wären aus Ihrer Sicht, Sie haben sehr viel von sozusagen ehrenamtlichem Engagement jetzt gesprochen, was wären aus Ihrer Sicht notwendige Voraussetzungen, damit Komitees, die sich mit Ethik beschäftigen in der Klinik, ihren Job sinnvoll erledigen können?
Es ist ja so ein bisschen abgegriffen vielleicht schon, aber tatsächlich ist hier Zeit ein Thema. Und ich beobachte, dass wir Zeit, die wir dafür brauchen, dass es erforderlich ist, die zu rechtfertigen, indem man vorher zuerst einmal die Wirksamkeit von diesen Ethik-Einrichtungen beweist, und zwar wissenschaftlich beweist. Ich bin selber Wissenschaftlerin, aber ich sehe das persönlich sehr kritisch. Ich glaube, hier braucht es ein institutionelles Verständnis, dass es diese Institutionen braucht und dass die auch Zeit in Anspruch nehmen. Und ich freue mich schon, sagen zu können, auch wenn wir tatsächlich pro bono noch tätig sind, die MedUni Wien und das AKH Wien, die haben das sehr wohl verstanden und haben gesagt, nein, so eine Einrichtung muss es an unserer Institution jedenfalls geben. Und das, glaube ich, ist einmal der erste Schritt in diese Richtung.
Und unser ethisches Handeln, das ist eben nicht nur geprägt durch rationale Überlegungen, sondern eben auch durch kulturelle Prägungen. Wie balancieren Sie das aus in Ihrer Arbeit?
Wir sind in einem sozialen Beruf tätig, also das merkt man jeden Tag und es menschelt und das muss es auch weiterhin tun. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist den Unterschied herauszustreichen in der Medizin zwischen informed consent, wo du halt einen Zettel kriegst, wo du alles Mögliche zu lesen hast und dann unterschreibst, dass du mit dem Eingriff einverstanden bist. Meistens liest man sich's eh lieber nicht durch. Und dann gibt es aber das Shared Decision Making, wo wir wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren, die wir betreuen. Und dazu gehört auch die fachliche Expertise und dazu gehört der Austausch, weil niemand kann in der Medizin in allen Fachgebieten alles wissen. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg hin von dem Paternalismus oder Maternalismus, den es früher gab, wo man einfach gesagt hat, so hat es zu gehen, so wie ich es ansage, hin auch zu einem kritischen Denken. Und ich glaube, dass uns auch in der Medizin von ärztlicher Seite da die Pflegepersonen sehr viel lehren können, weil die sehr, sehr häufig leiden unter der Überbehandlung, die wir manchmal von medizinischer Seite aus vorantreiben, oft auch in dem Wunsch zu heilen oder dass jemand nochmal nach Hause gehen kann oder dass jemand von einer Intensivstation wegkommt. Aber ich denke, dieser interdisziplinäre und multiprofessionelle Austausch, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und das ist sehr zu begrüßen.
Und ich glaube, wenn man grundsätzlich sagt, ich interessiere mich für die Werte, Wünsche und Ziele der Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann bezieht sich das in unserem Kontext oft auf unsere Patientinnen. bezieht sich aber genauso auf die An- und Zugehörigen und auch auf die Kolleginnen, weil es geht ja darum, Entscheidungen zu treffen, letztendlich die für alle von Vorteil sind. Und da gehören kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe, spirituelle Hintergründe ganz genauso dazu, wie auch soziale, wo jemand sozial eingebunden ist. Und ich glaube, da muss man sich einfach zuhören und sich bereichert fühlen durch diese entsprechenden Eingaben und nicht grundsätzlich mit einer Haltung hineingehen, ich weiß, was richtig ist, sondern, wie soll ich sagen, gemeinschaftlich vorgehen.
Weil das so spannend ist, diese kulturelle Divergenz, haben Sie da vielleicht ein Beispiel im Hinterkopf, wo es da happen könnte, wo es Widersprüche gibt? Umgang mit Tod zum Beispiel, gibt es da Unterschiede?
Durchaus. Also ich glaube, da geht es auch darum, sich einmal mit dem vertraut zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, eine ärztliche Aufgabe oder auch eine pflegerische Aufgabe, dass man sich nicht nur damit vertraut macht, mit welchen Medikamenten kann ich den Tod abwenden, sondern auch, wie ist vorzugehen, wenn der Tod eintritt, wie kann ich hier wertschätzend auch für eine Umgebung sorgen, die für die An- und Zugehörigen, für die Zurückbleibenden möglich macht, würdevoll Abschied zu nehmen. Jetzt bin ich quasi in deinem Thema, Eva, vielleicht möchtest du das noch ergänzen, weil in der Palliativmedizin gibt es da wahrscheinlich noch sehr viel mehr.
Ja, man lernt nie aus. Als konkretes Beispiel fällt mir schon ein, dass immer wieder Menschen aus unterschiedlichsten Religionen, aus unterschiedlichsten Gründen Briefe schreiben lassen von Rechtsanwälten, wo dann drinnen steht, sie dürfen sozusagen bei meinem Vater die Beatmung nicht beenden, die Dialysemaschine nicht abdrehen etc., auch aus Verzweiflung. Ich glaube, weil manche Leute vielleicht auch das Gefühl haben, sie werden aufgrund ihrer Religion benachteiligt. Und da muss man ganz klar sagen, die medizinische Indikation ist im Vordergrund bei diesen Dingen. Das muss man auch immer wieder betonen und nicht zielführende Maßnahmen. Es gibt kein Anrecht auf nicht zielführende Maßnahmen. Ich sage bewusst nicht sinnlos, weil ich finde, sinnlos ist schon wieder so wertend. Aber da gibt es in der Praxis schon zahlreiche Beispiele, wo jemand halt aus Verzweiflung glaubt, wenn jetzt ein Anwalt einen Brief schreibt, dann wird der Mensch vielleicht ewig an den Maschinen gehalten. Und bevor man da in den Widerstand geht, ist es sinnvoll, sich mit den Menschen an einen Tisch zu setzen, und auch das bietet die klinische Ethikberatung an, nicht im ersten Schritt, also im ersten Schritt sagen wir immer, wir wollen eine Reflexion untereinander haben, aber in einem weiteren Schritt ist es durchaus auch möglich, wenn das der Wunsch ist, mit den Patientinnen und Patienten selbst zu sprechen, sofern man das kann, oder auch mit ihren An- und Zugehörigen.
Dieses Gefühl des sozusagen nicht ernst genommen Werdens, das ist gerade bei Menschen mit Migrationsbiografie extrem, taucht immer wieder auf und das spielt da sicher auch hinein, eben, Sie haben sie jetzt schön erläutert, weil wir schon jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Ethik, und dafür glaube ich, sind Sie auch gute Beispiele, ist nicht etwas, womit man geboren wird, was einem mitgegeben wird, sondern das muss man lernen. Gibt es eine Art von Ausbildung, ein Zertifikat an der MedUni?
Wenn es explizit um die klinische Ethikberatung geht, dann gibt es dieses Zertifikat. Es ist von der Akademie Ethik in der Medizin, werden Zertifikate auf unterschiedlichen Levels vergeben. K1 bis K3 heißen die. Und die, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es bei uns an der Klinik bzw. an der MedUni Wien leider noch keine Möglichkeit, das zu erwerben. Aber wir sind auch nicht zuletzt genau dran, hier einen Inhouse-Kurs anzubieten. Und auf das referenziere möchte ich auch sagen, man kann das lernen. Ja, es ist wichtig, man kann es lernen und man muss es üben, ganz genauso wie alle anderen Dinge, um die wir uns kümmern.
Gibt es einen Grundsatz, der Sie durch Ihr Handeln, durch Ihr trägt, einen ethischen Grundsatz, an den Sie sich immer wieder festhalten können?
Ist jetzt vielleicht ein bisschen unorthodox, aber wir unterrichten ja auch in der Basisausbildung die Jungärztinnen und Jungärzte. Und da sage ich immer, Ethik ist wie Klo gehen. Es ist jeden Tag wichtig und wir kommen nicht drum herum. Und ich glaube, man muss es aus diesem vielleicht manchmal etwas verstaubten, philosophischen, theoretischen Gebäude auch rausholen und in die Praxis bringen. Und das ist unglaublich bereichernd auch für einen selber, so sorgfältig an die Dinge heranzugehen, auch in gewisser Weise strukturiert unter der Berücksichtigung der ethischen Prinzipien. Und unser Grundsatz ist, glaube ich, dass wir Feuer gefangen haben und dass wir nicht aufhören wollen.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, ein Grundsatz ist, wir haben in der Ausbildung einen sehr starken Fokus auf biologischen auf biologische Prozesse und lernen da so ein ABCD-Modell, wie wir Menschen retten aus lebensbedrohlichen Situationen. Und was mich persönlich immer rettet in solchen schwierigen, herausfordernden Situationen, ist das ABCD von, möchte ich sagen, dem psychosozialen Gesundheitsmodell. Da steht das A für Attitude, also die Haltung, die ich meinen Patientinnen entgegenbringe, das B für Behavior, wie ich mich ihnen gegenüber auch verhalte. C ist Compassion, das ist ein wesentlicher Aspekt, einfach grundsätzlich anzunehmen, in was für einer Situation so ein Mensch ist. Und es endet, so wie jede Ethikberatung, mit dem Dialog. Und da kann man letztendlich, wenn man im Gespräch bleibt, ist es an sich möglich, jede noch so komplexe Situation zu lösen.
Gut, dann kommen wir zur Schlussrunde. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Ethik im Krankenhaus? Möglichst konkret.
Ich wünsche mir Dialog, um das nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast. Dialog anstatt Monolog, Reflexion und auch Wertschätzung der Institution selber und der Mitarbeitenden für dieses unglaublich wesentliche Thema.
Ich wünsche mir, dass eine klinische Ethikberatung letztendlich sich selbst unnötig macht. Dass es wirklich nur mehr für die ganz, ganz komplexen Fälle notwendig ist, dass die angerufen wird, weil die ethische Kompetenz bei den behandelnden Teams und auch bei den Patientinnen und Patienten und den An- und Zugehörigen so, ich möchte sagen, parallel zunimmt zu unserer zum Teil auch technischen Kompetenz, die wir uns jetzt überall zulegen, respektive erwerben.
Frau Dr. Schaden, Frau Dr. Masel, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Dankeschön.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.